Sie hören Wofür es sich zu losen lohnt, ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume die Realität treffen. Ja moin, mein Name ist Henna Mohmann, ich arbeite als Schauspieler am Staatstheater in Mainz und andere beschreiben diese Tätigkeit unter anderem so: alert, mit ausschweifend durch die Luft galoppierenden Händen, in keckem Samtumhang und als Schwachpunkt des Abends. Ja, eigentlich lese ich natürlich überhaupt gar keine Kritiken, das macht niemand, denn schließlich geht es mir zu 100% um die Sache. Und dafür wünsche ich uns allen toi toi toi.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Wofür es sich zu losen lohnt. Der Podcast von zwei Schauspielenden. Mein Name ist Johannes Lange.
Mein Name ist Lisa Jobt.
Und heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema vorgenommen, dem wir auch ein bisschen Bammel haben. darüber gleich mehr. Es gibt nämlich eine dramaturgische Fortführung, die mich total interessiert, weil wir über Träume gesprochen haben, die vorletzte Folge. Und das Thema, was wir heute angehen werden, hat sehr stark damit zu tun und auf eine sehr einzigartige Art und Weise, denn er ist der, für uns beide, für mich und Lisa, ist der Ort, an dem wir heute reisen werden, der Beginn aller Träumerei. Und oder wenn nicht auch unsere größte Träumerei einmal gewesen, denn heute sprechen wir über was, Lisa?
Schauspielschule.
Ja.
Die Zeit der Schauspielschule. Boah, also Johannes, sehr gute Einleitung. Es ist nämlich so, dass ich schon schweißnasse Hände habe. Ich kokettiere nicht. Sie sind wirklich gerade schweißig geworden, weil ich habe mich noch nie so gut auf eine Folge vorbereitet wie jetzt auch zum Thema Schauspielschule, weil in meiner Erinnerung das wie so ein buntes, verrücktes, wirres, ungreifbares Ding ist. Frag mich, wie lange warst du in einer Schauspielschule? Mein Gefühl hätte auch 7 Jahre sein können. De facto waren es aber nur 4, wobei man aber wirklich gar nicht 4 Jahre dann dort gelebt hat. Also, ne, ich musste jetzt erstmal, ich habe mit 5 KollegInnen telefoniert und habe richtig mit jedem fast eine Stunde gesprochen mit der Fragestellung, wie erinnerst du eigentlich die Zeit an der Schauspielschule, um so eine Chronologie auch herzustellen?
Mhm.
Und das hat unheimlich gut getan, weil mir das Thema mega unangenehm ist. Ich weiß nicht warum. Dir ist es auch unangenehm. Mhm. Und das war eigentlich toll, da jetzt hinzugucken. Warum das unangenehm ist, glaube ich, habe ich auch eine Antwort drauf.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, für mich war das auch eine sehr, ich habe mich innerlicher recherchiert für die jetzige Folge und tatsächlich gewagt. Ich bin so durch Fotos gesäppt und habe auf einer Festplatte tatsächlich recht viele Szenenstudien drauf.
Ach du Scheiße, das ist ja furchtbar, Johannes. Hast du die geguckt?
Ich habe einige mir angeschaut, auch jetzt von Kolleginnen und von mir natürlich auch, weil mich auch tatsächlich die Frage interessiert hat, wie ich mich so als Spieler entwickelt habe oder was ich von mir als Spieler halte.
Wow.
Ich glaube, ich bin heute, also für uns ist es ja ein interessantes Jubiläum. Ich habe vor 10 Jahren angefangen, relativ genau um die Zeit.
Ich habe vor 10 Jahren absolviert.
Cool, ne?
Ich habe 10-jähriges Schauspielschulabsolventen, Diplom, 10 Jahre Diplom im Prinzip, ja.
Ja, und ich habe 10 Jahre Schauspielschulendebüt Anfangszeit.
Preis. Wie fandst du dich denn?
Ja. Ich fand mich gar nicht so schlecht, weil, das ist eine gute Frage. Ich fand mich tatsächlich, ich habe das tatsächlich ertragen, weil eine sehr lange Zeit scheinbar zurückliegt. Also ich habe mich auch gar nicht mehr richtig wiedererkannt, muss ich sagen. Und deswegen konnte ich es mir ganz gut anschauen. Und ich fand mich nicht schlecht, weil ich mich erinnert habe an mein damaliges Selbstvertrauen, was ich auf der Schauspielschule hatte,
Schön. Was
sehr ausgeprägt war, mitunter auch eine gewisse Arroganz auch mit entwickelt hat, auf die ich dann nicht so stolz bin. Aber ich hatte, was ich auch mal in einer Folge gesagt hatte, ich dachte, ich kann alles spielen. Und wollte auch immer alles spielen und meine innere Fantasie zu allen Spielaufträgen waren auch immer zu groß. Aber ich wollte da irgendwie auch immer hin. Also an das Ende der großen inneren Fantasien. Und das ist mir irgendwie abhanden gekommen oder ich bin da konformer geworden, industriekonformer kann man sagen. Und auf der Schauspielschule war das, ja, man dachte halt, wann ist der neue Lars Eidinger, der geile Ficker, irgendwie, naja, es ist jetzt nicht so richtig gut beschrieben, Lars Eidinger war jetzt wirklich...
Doch, das ist sehr gut beschrieben, ist doch egal, jede Generation hat ja ihr so ein Role Model, wo man denkt, ich bin so ein richtiger Free-Jazzer auf der Bühne.
Es gab, um es abzuschließen, den Gedanken, es gab kein... es gab keine Grenze, es gab nicht ein Begreifen von, nee, ich mach dann, also ich komme jetzt nicht da in das große Haus und ich spiele nicht die geilen großen Hauptrollen in abgefahrenen, krassen künstlerischen Setzungen. Ich mache jetzt in Münster ein Kinder- und Jugendstück und das ist auch, was ich tun sollte und so. Ich war grenzenlos mit meiner inneren Fantasie ausgestattet. Ich kann alles spielen und der Beste werden.
Geil. Geil, das ist auch ein schönes Gefühl, das kann ich gut nachvollziehen.
Total, und das war interessant, sich damit zu beschäftigen wieder.
Verstehe, also das finde ich sehr respektierlich, das sagt man das so, dass du dir das, dich das getraut hast, dich anzugucken, dein altes Ich, weil mir ist das immer unangenehm und es gibt auch KollegInnen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die gesagt haben, dass sie damals anders waren. Also das war noch ein anderer Mensch, sowohl ungeformter, naiver, aber auch nicht nur zum Positiven. Also es gibt so ein Vor der Schauspielschule und nach der Schauspielschule, bei manchen, ne? Bei manchen. Ich habe das so grob, ja.
Achso, nee, ich wollte dich fragen. Erzähl mal, wie kamst du darauf, die Leute anzurufen dahingehend? Das ist ja auch interessant, weil das war ja auch ein Reflex von dir, das zu tun. Und wo kam der her, dass du da so auf diese Recherche gegangen bist?
Ich habe einen sehr guten Klassenverbund. Ich habe meine Klasse sehr lieb gehabt und wir haben sehr, also was heißt lieb gehabt? Sie ist auch merkwürdig. Man ist jetzt nicht so, dass man sich wirklich wie in einer Clique fühlt. Das gab es erst am Schluss. Für mich, aber wir haben sehr früh gelernt, die Heterogenität schätzen zu lernen, aus denen die Gruppe bestand. Vielleicht für die, die sich nicht so viel unter Schauspielschule vorstellen können oder weil ich vielleicht auch ein bisschen eine andere Geschichte zu erzählen habe als du, Johannes, denn ich war in Leipzig auf der Hochschule und würde sagen, ich habe so eine kleine Einteilung gemacht, die ich dir kurz mal vorstellen möchte. Ja, Und wenn ich dann anfange, darüber zu erzählen, dann versteht man vielleicht auch, wie das kommt, dass ich so, ja, meine Kolleginnen anrufe. Das war mir einfach auch eine schöne Gedächtnisstütze. Und ich kann aber auch sagen, das mussten 10 Jahre dazwischen liegen, damit man an diese Zeit, also ich musste da Zeit und Luft zwischen haben, um da diese Büchse der Pandora, hätte sie ja sein können, aufzumachen. Es gibt diese Zeit, bevor man sich bewirbt, wo viele nicht wissen, was ist eine Schauspielschule? Ach, Schauspiel kann man studieren. Wie kommt man auf eine Schauspielschule? Es gibt die Zeit, wo man dann sich bewirbt, wo man diese Vorsprechtour hat. Ich selber war 13 Mal Vorsprechen innerhalb von 3 Jahren. Habe davor eine private Schauspielschule besucht, habe die abgebrochen und dann für das Gleiche, also für das Geld mit ein paar Freundinnen mir zusammen ein Mentorensystem quasi aufgebaut und eine selbstorganisierte Schauspielausbildung gemacht. Und dann bin ich erst genommen worden in Leipzig. Und zwar als 7. von 6 Frauen. Ja, erzähle ich vielleicht später noch was zu. Und dann gibt es den Beginn des Studiums. Und der Beginn des Studiums teilt sich nochmal auf in, oder das Studium an sich teilt sich bei uns auf in 2 Jahre an der Schauspielschule sein und 2 Jahre schon am Studio sein. Das heißt, am echten Theater. Bei uns war das damals Chemnitz und Leipzig. Da wurde die Klasse geteilt und dann konnte man dort schon lernen, wie es ist, auf der richtigen Bühne zu stehen. Wurde noch ein bisschen von der Schule betreut und so. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Zeiten. Das heißt, die Schauspielschulzeit, die wirklich verschulte Zeit, waren eigentlich nur 2 Jahre. Ne? Mhm. So. Und dann kommt diese Phase, wo man in den Beruf reinsteppt. Also es kommen diese Diplomvorsprechen, Abschlussvorsprechen, dann fahren alle nach Neuss, da werden wir auch noch drüber sprechen. Was hat es mit Neuss eigentlich auf sich? Und dann kommt die Zeit, wo man sein Erstengagement sich da reinbegibt. Und wenn du das dann hast, dann bist du am Theater und dann fängst du ganz von vorne an. Das ist echt so scheiße. Ja. genau, und in dieser Schauspielschulzeit warten auf dich ein Grundlagenseminar, Szenenstudien, Eigenarbeiten, eine Studioinszenierung, eine Vordiplomsprüfung, Diplomprüfung, hatte ich schon gesagt, ein inoffizielles Schauspielschultreffen, ein offizielles Schauspielschultreffen, ein Sommertheater und bei uns auch noch ein selbstgeschriebenes Kindermärchen. Und diese Station habe ich mit all meinen, habe ich jetzt mit 5 Kommilitonen ehemaligen, ja, so ein bisschen Revue passieren lassen. Und das war
abgeklopft.
Ja, ja, das war total spannend. Ja.
Das glaube ich, ja.
Ich wusste auch gar nicht richtig, wie man vorsprechen geht.
Naja, gehen wir gleich zum, finde ich nämlich schön, weil die Vorsprechphase, die finde ich das am interessantesten. Oder bei mir auch am witzigsten, also weil ich weiß es gar nicht von dir, wie schlecht du vorbereitet warst beim Vorsprechen, weil ich war es auf jeden Fall, es war wirklich irre. Ich habe weniger vorgesprochen, weil ich ein großer, dünner Mann war. Nein, ich weiß es nicht, ich habe 6-mal vorgesprochen. Ich glaube, beim 6. Mal wurde ich dann genommen tatsächlich. Aber da habe ich großes Glück gehabt, weil ich hätte es auch verdient, 35 Mal vorzusprechen, so wie ich teilweise vorgesprochen habe.
Also bei uns wurden ja 1100 BewerberInnen gab es auf unseren Jahrgang. Davon wurden 12 Männer genommen und 6 Frauen. Und das heißt, dass die Frauen es 4-mal so schwer hatten, einen Platz zu bekommen als die Männer, weil es bewerben sich auch mehr Frauen. Es haben sich 400 Männer beworben und 700 Frauen. So. Und diese Geschlechterungerechtigkeit gibt es in Leipzig heute nicht mehr. Da haben sich Studierende für eingesetzt, dass die Aufteilung paritätisch ist.
Das ist jetzt fast an allen Schulen mittlerweile so,
echt?
Ne? Oder?
Geil.
Was ich höre, ist es sehr, also das ist immer, vielleicht jetzt, ja, es werden vielleicht einige Hörer da widersprechen, aber so was ich, zumindest ist die Entwicklung fortschreitend dahingehend. Es ist ja auch total, also was gerade beim Vorsprechen, wenn wir da jetzt ein bisschen drüber sprechen gleich, aber es ist ja total irre, was einem damals ja auch nicht aufgefallen ist, die Frauen haben bitte in einer Rockrolle zu kommen, ne, dass man eine Figur, eine Szene in einem Rock spielen muss.
Und mit hohen Schuhen.
Und mit hohen Schuhen als Vorgabe. Ja. Das ist schon
heftig yesterday.
Das ist schon heftig yesterday. Und das gibt's wohl immer noch. Also es ist wohl noch in einigen Prüfungsstatuten steckt wohl die Rolle mit Rock und hohen Schuhen immer noch drin. Aber es lässt sich ja eigentlich nicht mehr lange aufrechterhalten.
Nee,
also das ist ja dann auch irgendwann wird das ja durchaus rufschädigend und irgendein Dekan sollte da interessiert sein, das schleunigst zu ändern.
Ja, absolut.
Aber erzähl mal, wie schlecht war denn dein Vorsprechen?
Wir können, ey, das Thema ist so groß, ne? Wir machen ja eine Doppelfolge, Johannes, ne? Ich würde sagen, wir gehen heute bis zum Beginn des Studiums, bis zur Aufnahme und in der nächsten Folge machen wir dann den Rest bis zum Diplom. Da habe ich auch noch eine richtig schöne Geschichte zum Vorsprechen in Neuss parat. Meine Vorsprechen, Gott. Mein erstes war Anna Ernst Busch. Und da bin ich habe ich in Berlin gewohnt. Und bin dahin gefahren mit meinem Fahrrad. Damals war die Ernst Busch noch ganz hinten in Hohenschönhausen.
Schnellerstraße 101.
Genau so ist es. Und dann habe ich von René Polisch einen Text vorgesprochen. Und zwar aus dem Stück Sex nach Mae West. eigentlich hatte ich heute keinen Bock auf Sex, aber dann kam dieser Kunde und der Kunde, der hatte so eine Feder dabei und diese Feder, die wollte ich unbedingt haben. Und ich wusste nicht, wie man diesen, das sind ja Textflächen, die Polish mit den Schauspielenden produziert im Prozess. Es war ja auch immer so ein bisschen sexy und so. Alle sahen auch immer so ein bisschen sexy aus. Und dann wollte ich auch so sexy sein. Ich hatte vorher viel so Stückentwicklung in der freien Szene in Bielefeld gemacht. Sexy sah man da nicht aus. So. Und dann war ich an der Busch und es herrschte ja auch irgendwie der Satz, die sehen dein Talent. Und ich war auch überzeugt, ich habe Talent, die sehen das schon. Und dann habe ich mich auf den Stuhl gestellt und diese Sätze so fragmentiert und immer meinen Körper anders bewegt, also auch wirklich bescheuert. Und das habe ich vorgesprochen und Elektra von Hugo von Hofmannsthal. Das habe ich, glaube ich, auch ganz gut gespielt. Alle in unserer Prüfungskommission, also die ganze Runde von Prüflingen, die geprüft wurde, ist nicht weitergekommen. Und die Dozenten haben gesagt, es gibt auch noch andere schöne Berufe. Und wenn sie unbedingt Theater spielen wollen, dann gucken sie doch nach Laienkursen. Und wenn sie unbedingt am Theater arbeiten wollen, gibt es noch andere schöne Berufe am Theater. Und das hat mir so wehgetan. Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt und war so verletzt. Und ich habe geweint, geweint, geweint. Ich habe die ganze Fahrt von der Ernst Busch nach Friedrichshain, wo ich damals gewohnt habe, habe ich durchgeweint. Ja, also das hat mich erschüttert. Und da war klar, dass Traum und Wirklichkeit, dass man da sich echte Brücken überlegen muss, die man da jetzt zu bauen hat. Ja, und dann war ich weiter vorsprechen an der Otto Falkenberg und so, bin auch mal eine Runde weitergekommen in Rostock. Oh ja, genau, das weiß ich noch. Da habe ich nämlich die Nacht vorher durchgesoffen und hatte auch was mit einem Typen und bin völlig verballert zu dem und auch so genervt, weißt, man ist ja auch so edgy, man denkt, ja komm, was soll's, wieder ein Vorsprechen, ist mir jetzt scheißegal, ob's klappt, redet man sich ja auch so her, dass man denkt, das wäre einem scheißegal, dabei ist es einem nicht egal, aber man hofft, dass diese angeschaffte Scheißegal-Haltung etwa ein Wunder bewirken könnte. Und dann bin ich tatsächlich eine Runde weitergekommen in Rostock und habe mich dann ganz toll vorbereitet auf die zweite Runde und schön ausgeschlafen und fit und, naja, wie es dann ist, raus. Ne? Ja, das war schrecklich. Das war eine furchtbare Zeit. Das war eine demütigende Zeit, weil ich konnte nicht einhalten, was ich allen versprochen hatte. Denn ich wollte immer Schauspielerin werden. Das wussten auch alle und da war ich auch stolz drauf. Und je mehr man mir auch gesagt hat, das wird aber schwierig und willst du nicht was anderes machen, desto doller wollte ich Schauspielerin werden.
Das war bei mir auch genauso. Meine Vorsprechsaison ging auch an der Busch los, natürlich. Ist ja auch, glaube ich, immer die erste Schule, wo man dann diesen Reigen macht. Für die, die es nicht wissen, es gibt, glaube ich, 17, 18 staatliche Schauspielschulen. Ja. Und die klappert man dann so ab. Und bei der Busch habe ich auch angefangen. Und ich dachte auch, Talent wird doch gesehen. Man muss sich doch eigentlich nur hinstellen und, oder?
Ja,
oder total. Ihr seht's doch. Und ist doch da. Weil ich dachte auch, was muss man sich da groß vorbereiten? Irgendwie musst du doch irgendwie dich nur auf den Baum setzen davor oder ein schönes Gedicht lesen, irgendwie eine Inspiration von außen empfangen. Das dachte ich ja erstmal. Schauspielerei ist keine Technik, kein Handwerk, mit scharfen Gedanken durch einen Text durchgehen. Nein, ist irgendwie einfach Inspiration. Inspiration, ja. Locker lassen, in die Zone kommen. Aha. So ganz Unrecht hatte ich vielleicht damals noch nicht, aber ich war halt weit davon entfernt, die Zone sollte ich in sie gekommen sein, die auch darzustellen. Und habe mich ganz schlecht vorbereitet. Ich habe ein Stück gelesen von Heinrich Heine, Almansor. Das kennt kein Schwein, das kannten die auch nicht. Da geht es um so die Zeit in Spanien, als da noch die Mauren geherrscht haben. Und war das so ganz blöd, da den Text da gesprochen. Die haben kein Wort verstanden und wussten gar nicht, was ich damit wollte. Und dann habe ich so eine komische, schlimme Edgar Vibeau, die neuen Leiden des jungen Werthers von Plensdorf, ne?
Genau. Ja.
Und das fand ich ganz toll. Das war ich so in der Gartenlaube lebend und da so Künstler werden wollen. Das war so meine Geschichte. Konnte das aber nicht richtig verbinden und bin da total auch krachend gescheitert an der Busch. Und die meinten auch, sie sind wirklich, kommen Sie mal nächstes Jahr wieder, gehen Sie mal öfter vorsprechen. Also da ist jetzt noch, da lässt sich jetzt noch gar nichts sagen. Also das war jetzt noch kein, es war jetzt noch kein schlechtes Schauspiel, weil es war irgendwie kein Schauspiel, was sie da gemacht haben. Und
andere Disziplin.
Das war eine andere Disziplin. Sie sind ja ein angenehmer Typ und sie meinten, eine Energie kommt rüber. Das muss man schon sagen. Also man kann auch beschreiben, bei mir war das auch eher so der Spielvorgang. Okay, ich fange jetzt an. Und dann war es so ein Tilt, so eine Spielamnesie und ich wache nur auf und sehe dann mal in mehr oder weniger schockierte Gesichter. Das waren so meine, es war meine Spielerlebnis. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie Spielen geht. Ich habe es auch im Theaterjugendclub, muss ich sagen, habe ich es auch überhaupt nicht gelernt. Man hatte einfach nur, das war ja eher so ein großes Ferienlagererlebnis und da hat man so Aufgaben übernommen, aber zu lernen, wie man spielt, oder das ist kein Plan. Oder nur mit so glücklichen Momenten, dass es einem mal gelungen ist, aber nicht zu wissen, wie man das herstellt. Und dann hat sich das so fortgesetzt. Ne? Also da habe ich zu jedem Vorsprechen, habe ich immer die Texte alle weggeworfen, weil ich dachte, immer neu, das ist geil. Bloß nicht an Sachen arbeiten, neu inspiriert werden. Ne? Bloß nicht, das hat nicht geklappt, muss wieder weggeworfen werden. Also fürchterlich. Naja. Dann war ich auch irgendwann so dreist, dass ich dann nach Frankfurt war. Da habe ich schon in Heidelberg gewohnt, weil ich da meinen Zivildienst gemacht habe. Auch alles ewig. Ich war schon total verzweifelt, wusste gar nicht mehr. Ich wusste nicht, wie man probt. Ich hatte keinen Probenraum. Ich war schon richtig depressiv. Und war auch dann, ach scheiße, Frankfurt. Ach ja, ach Gott, man muss 3 Rollen vorsprechen. Kacke, ich habe nur 2. Dann habe ich noch im Zug eine geschrieben. Hanno Thiesbrummel. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Autorin hieß, die ich mir gedacht habe. Hanno Thiesbrummel, der erste ostdeutsche Bauchtänzer. Und hab das dann auch eingetragen in der Liste, welche Rollen man vorspielt. Hanno Thiesbrummel, der erste ostdeutsche Tänzer. Hab mir irgendeinen Dramatiker oder Dramatikerin ausgedacht. Julia Billbaum oder so. Und musste das echt performen. Und das war der große Charme-Moment. Als ich dann mit einem Hanno Thiesbrummel und dann meine Bodywave gemacht habe und den nicht gelehrten Text gar nicht wusste, was ich das machen sollte, das gemacht habe, die gucken mich alle total entgeistert an. What the fuck? Was tust du hier? Warum beraubst du uns die Zeit? Und dann bin ich da rausgeflogen und dann kam so ein Professor zu mir. Johannes, was machst du hier? Bist ja irgendwie ein interessanter Typ. Kommst rein, du stellst dich vor, man denkt, hey, da erwartet man irgendwas jetzt und dann kommt das geht nicht. Du musst Rollen finden, die zu dir passen und dich gut vorbereiten. Du kannst so nicht an Schauspielschulen vorsprechen. Das machst du halt
super
einmal.
Cool, dass er dir das gesagt hat. Ja,
das war total nett. Und dann habe ich gesagt, okay, ich breche alles ab und bin dann nach Berlin gezogen und habe nochmal ein halbes Jahr, also die ganze Runde einmal ausgesetzt und mich dann vorbereitet. Und dann ging es relativ schnell tatsächlich.
Hast du dich alleine vorbereitet?
Ich habe ein- oder zweimal meine Mitbewohnerin, die auch eine Schauspielerin ist, drauf schauen lassen. Aber hauptsächlich alleine. Das war eher so eine Abnahme. Das war jetzt nicht viel Proben. Das war so ein, okay, mach aber mal so an der Stelle und ganz gut, aber geh mal da den Weg.
Jetzt fällt mir aber Varad was ein.
Ja, erzähl.
Ich habe mich vorbereitet mit einem Gesangslehrer, der in der Abteilung Puppenspiel an der Busch unterrichtet hat. Bei dem habe ich Gesangsunterricht genommen. Der hat immer gesagt, so, und jetzt schön durch die Maske atmen.
Ah.
Dann wusste man, also die Maske, damit ist so eine Nasenregion, Nasen unter den Augenregion gemeint, wo eine Stimme und ein Atem sitzen muss und so. Und der hatte ein ganz kleines Studienzimmer in der Kastanienallee. Und da habe ich einmal in der Woche Gesangsunterricht genommen und dann habe ich dem da auch auf dem neben zwischen Klavier und auf dem Sofa quasi meine Rollen vorgesprochen. Total lustig. Es fällt mir jetzt erst auf. Ich weiß gar nicht, ob mir das peinlich war. Das war mir mit Sicherheit auch peinlich. Ich habe meine Rollen auch einmal meinen zwei Freunden im Wohnzimmer vorgesprochen. Und das ist natürlich richtig der Horror, das im Wohnzimmer zu machen und im privaten Kontext mit Leuten, die das auch nicht einschätzen können. Und du brauchst aber eine Einschätzung. Das habe ich übrigens von vielen gehört, dass die sich vorbereitet haben in ihrem Wohnzimmer. Das siehst du auch bei dem Film Die Spielwütigen, wo die im privaten Kontext Monologe üben. Das ist für mich kaum auszuhalten.
Total krass, tatsächlich. Ich hatte so eine, gerade als ich in Berlin war, habe ich im Theaterhaus Mitte geprobt.
Das ja, ist ja ich so. Auch.
Und ich war jetzt ein paar Mal aus anderen Gründen oder auch so aus Probenzwecken mal wieder da. Und es ist unglaublich, wie stark diese Eindrücke noch sind, die ich damals da empfunden habe. Ich habe teilweise, weil ich überhaupt nicht wusste, wie es geht, was ich machen soll, wie man sich einen Text erarbeitet. Ich habe ja nur nach Inspiration gesucht. Hoffentlich passiert irgendwas mit mir und irgendwas verselbstständigt sich und dann komme ich damit durch. Aber als man dann nur alleine in diesen schäbigen Räumen im Theaterhaus Mitte, wo du weißt, jeder auf dem Gang hört dich, und man sitzt da, das war die psychotischste Selbsterfahrung oder irgendwie, ja, Erfahrung, die ich jemals hatte. Ich habe da geschrien und geheult auf dem Boden. Ich kann es nicht! Was tue ich hier? Und richtig bitterlich geweint und mich abgelenkt und ja.
Gott, das tut mir so gut. Das wusste ich gar nicht, dass du das auch hattest. Das tut mir so gut, das zu hören, weil ich das auch hatte. Ich habe das mit Matthias Kopetzky, einer unserer Ansager von den ersten Folgen, ein Freund von mir, mit dem habe ich dann, der hat an 7000 Schauspielschulen unterrichtet und ist auch ja, sehr bewandert in Theaterliteratur und so, ist ein richtiger Vollblutschauspieler. Und der hat mich dann ein bisschen unter die Fittiche genommen. Wir haben damals auch zusammen in der WG gewohnt. Ey, geheult habe ich. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß auch gar nicht genau mehr, was ich nicht konnte. Ich glaube immer dieses, ich spiele und ich glaube mir nicht. Ich spiele und ich finde mich künstlich. Mhm. Ich spiele und finde es hergestellt, oberflächlich und... Und dafür schäme ich mich und diese Scham konnte ich eben nur unterbrechen, weil ich nicht genial war. Mir ist es nicht in die Wiege gelegt. Der Wunsch und der Ehrgeiz bügeln das aus, was einem nicht in die Wiege gelegt wurde vielleicht. Das war so krass. Ich habe mich auch geschämt vor ihm, weißt du, dass ich weinen muss, dass ich es nicht kann, weil je mehr ich es nicht konnte, desto verzweifelter wurde ich, weil der Wunsch so existenziell war, Schauspielerin zu werden. Stell dir vor, ich hätte gesagt, okay, dann studiere ich jetzt doch Medizin oder Psychologie. Das wäre schon gewesen wie losen.
Das erste Versagen, das erste
Losen. Das wäre das erste Versagen gewesen.
Ja, total. Das hat, was das für eine perverse Verstrickung innerlich hervorgebracht hat. An sich selber nicht glauben zu können, weil man all die unglaubliche, so peinliche, spielerische Momente mit sich selber erlebt hat. Einfach sau schlecht und scheiße irgendwelche Texte zu performen und zu wissen, das ist nur sau schlecht und scheiße. Gepaart mit diesem verzweifelten Wunsch, vor so einer Prüfungskommission irgendwie durchzukommen, dass die einem sagen, du bist es, du darfst ja ausgebildet werden. Was das mit einem gemacht hat. Also wie abgefahren dieser Highway wurde oder wie immer gerader der Highway wurde. Es gibt nur dieses Ziel, mir sagt eine Schauspielschule, du bist genommen und ich werde erlöst von diesem Zweifel. Es hat ja auch irgendwann damit wahrscheinlich auch zu tun gehabt, ich muss von meinem Selbstzweifel erlöst werden, zumindest nur für diese Zeit. Ja, ich kann mich doch nicht so wenig kennen, dass ich glaube, etwas drauf zu haben, es nicht hinbekomme, selber zu erproben Und dann stimmt das jahrelang nicht. Oder dann ist das einfach eine Selbstlüge gewesen. Ne? Das ist ja, da wollte man sich ja auch verschützen, dass man sich nicht die ganze Zeit so selbst verarscht hat.
Das ist total. Die Möglichkeit, das aufzugeben, die ist nicht da gewesen. Mhm. Das ist wie eine Sackgasse, die man sich selber gebaut hat.
Das war eine krasse Sackgasse, was ja auch dann diese ganzen Gefühle dann an die Schauspielschulen reisen, diese Nacht davor, ich hasse das, boah, ich will mich nie wieder so fühlen, ich will nie wieder den Abend vorm Vorsprechen haben, ich will es nicht mehr, ich möchte wirklich.
Auch diese Wartehallen am Max-Reinhardt-Seminar musst du mit allen zusammen im Flur warten und diese Energie, wenn Menschen aufgeregt sind und die unterschiedliche Art, die Aufregung zu kanalisieren, da ist so eine Spannung im Raum, die Leute brummeln ihre Texte, haben Augenringe, weil sie nicht geschlafen haben, weil sie mit dem Nachtzug nach Wien gebumst sind, dann hast du guckst du die anderen an und denkst, muss ich jetzt auch meinen Text brummeln, weil das ist, wie man es macht. Dann dehnen sich andere und dann oh Gott, muss ich auch jetzt mich dehnen? Was hat die denn für ein Scheißkostüm? Boah, ist ja krass. Und die da hinten wird auf keinen Fall genommen, weil die sieht so langweilig aus.
Ja,
und
man wird ja richtig so eine, man hat ja schon fast so eine, schon so eine Vorauswahl auch getroffen, um sich da so sozial irgendwie abzugrenzen und so. Und dann andere müssen noch schnell auf dem PC in der Schule gucken, dass ihr Couchsurfing-Date nicht abspringt für heute Abend oder so, weil sie ja irgendwo sein müssen. Das war schon auch eine total, das fand ich auch immer schlimm. Und dann die Halbgötter, wenn halt denn die Studenten aus den oberen Jahrgängen durch die Reihen kamen und sich mal hingestellt haben oder mit dir eine Zigarette geraucht haben. Und was sprichst du so vor? Ey, voll cool, cool. Ach, und welcher Schule warst du schon? Ja, und dann so erzählen und so und so selbstsicher sein, alles kein Problem. Und die sind es schon, die wurden schon ihrer Zweifel enthoben. Die durften den Traum schon weiter träumen, Schauspieler, Schauspielerin zu werden. Und so, das war eine so verwirrende Erfahrung. Es gab auch diese eine Person bei uns im Theater Jugendclub, da gab es schon, es gab dann so 2, 3, 4, die auch vorgesprochen haben oder mehr, aber nur 2, 3 haben es geschafft und ich war einer davon. Und das Jahr davor im Rostock im Theater Jugendclub gab es schon den Simon hieß er, glaube ich, oder so. Und der war schon schon in Essen auf der Schauspielschule. Und der war auch, das war wie eine Sagengestalt für mich. Mhm. Krass, der ist jetzt schon, der hat das schon. Der ist schon auserwählt. Der muss ja gut sein. Der muss ja was Besonderes haben. Der hätte alles auf der Bühne vor mir machen können. Ich hätte gedacht, der ist ganz toll. Weil man das schon so verklärt hatte damit. Der hat diese krasse Hürde schon übersprungen. Vorsprechen, sich scheiße fühlen, nicht wissen, was man tut und durch eine knallharte Prüfungskommission versuchen, irgendwie da durchzurutschen.
Total. Total. Ich hatte eine Schauspielerin als Vorbild, die hatte 18 Mal vorgesprochen und das war so meine Zahl, wo ich dachte, 18 habe ich noch nicht, ja, dann ist doch gut. Also diese Geschichten von Leuten, die sehr oft vorsprechen waren, haben mir gut getan, weil ich dann einordnen konnte, dass das ein Business ist, das Vorsprechen. Weil ich mir auch die Geduld gerissen ist und so, habe ich mich, und ich unbedingt Schauspielerin werden wollte, habe ich mich dann an einer privaten Schauspielschule beworben in Berlin. Und bin genommen worden. Oh, und dieses Gefühl, Johannes, endlich erkannt zu werden, endlich auch eine gute Erzählung für meine Familie und meine Freunde zu haben, was ich jetzt tue, das war so toll. Diese Schule entpuppte sich dann, eine private, das kostet so ungefähr 300 bis 400 Euro, kostet das im Monat Geld. Und da haben wir viel Lessing Acting gemacht. Method Acting und so auch gelernt. Und an dieser Schule war ich dann aber nur 8 Monate, so ich das erinnere, und habe dann mit 2 Freundinnen, die ich dort kennengelernt habe, die dann sofort meine Freundinnen wurden, mir von diesem, von einem Lehrer von der Schauspielschule haben wir quasi mitgenommen, und wir haben uns ein Mentorensystem selber aufgebaut, dann in Berlin. Das heißt, wir sind in Kreuzberg Akrobatik machen gegangen im Fitnessstudio. Wir sind zum Sprechdozenten nach Charlottenburg gefahren und haben im Theaterhaus Mitte 10 Studien gemacht. Das hieß dann Schauspielstudio Berlin, haben wir das, glaube ich, genannt, und haben auch verschiedene Leute mit reingeholt, damit wir eine größere Gruppe sind und die Unterrichte günstiger werden. So.
Wahnsinn, das finde ich total beeindruckend. Das finde ich echt total beeindruckend. Reicht dir deine Ausbildung nicht? Mach doch eine eigene. Also nicht mal ansatzweise, wenn ich mal in der, also nicht mal, also entferntest in der Lage gewesen. Ja.
Ja, das war eine intensive Zeit. Also das ist auf jeden Fall eine eigene Folge wert, was wir da so für Übungen gemacht haben und was für Erfahrungen man da gemacht hat. Was ich aber definitiv dort gelernt habe, ist, dass Gefühle, in die man geht, in der Vergangenheit, und Töne, die aus Menschen herauskommen, wie starkes Weinen, Schluchzen, Hyperventilieren, dass die Finger sich so zusammenziehen, dass der Mund sich so zusammenzieht wie beim Hyperventilieren und so, dass man so steif wird. Ich habe voll viel Umgang gelernt mit diesen Gefühlen und auch die Töne der anderen zu hören. Und deswegen bin ich, wenn Menschen in meinem Umfeld stark weinen müssen, immer sehr verständnisvoll und nicht beeindruckt. Weil ich gelernt habe, dass sich Gefühle auch abspeichern im Körper. Und man muss bei manchen Menschen nur die richtigen Knöpfe drücken, entweder körperlich oder auch mit den richtigen Fragen, und dann geht's halt los. Mm. Also ich bin Unerschrockenheit mit Gefühlen habe ich dort gelernt.
Ah ja.
Das kann ich sagen. Und vor allem auch sehr impulsiv spielen. Wir haben eine sehr gute Methode dort beigebracht bekommen, wie man eine Rolle angeht. Das eigentlich arbeite ich in jeder Improvisation bis heute, so wie ich es da gelernt habe.
Ach ja, was ist denn da so? Wir haben ja schon häufig zusammen improvisiert.
Ja.
Vielleicht hättest du mich mal an deine Methode einführen müssen, damit es besser geklappt hätte.
Aber dann wärst du ja so gut wie ich, und das möchte ich nicht.
Ja.
Das ist, das sind, glaube ich, die 10 Punkte von Uta Hagen, einer Schauspiellehrerin aus Amerika. Die haben... Also das ist jetzt keine Zauberei, das haben ja eigentlich arbeiten alle Methoden ähnlich, aber die habe ich ja eben als erstes gelernt. Ziel, Hindernis, Aktion.
Mhm.
Und die Aktionen, um an dein Ziel zu kommen, um Hindernisse zu überwinden, die können einfach frei interpretiert werden. Das kann eben dann mal der psychologische Realismus sein, dass du versuchst, mit anderen Subtexten deine Haltung auszuschleifen, oder dass du körperlich auch reagierst oder fantasievoll oder abstrakt oder so.
Mhm.
Und da gibt es so 10 Punkte, die müsste ich mal rauskramen, die müssten hier irgendwo auf dem Dachboden sein, die machen, dass das angereichert ist. Also dass du zum Beispiel ein Stück liest und nicht erst guckst, wie viel oder wie wenig habe ich, sondern das ganze Stück lesen, das ganze Stück nochmal mit dem Stift lesen und dann erstmal, was ist die Funktion, was ist die Aussage des Stückes, was ist die Funktion deiner Rolle. Also so eine Methode haben wir da gelernt.
Ah ja.
Du wirst lachen. Ich habe meine Kommilitoninnen gefragt, sag mal, wisst ihr eigentlich in Leipzig, nach welcher Methode wir unterrichtet wurden? Und dann immer so, ich glaube, so ein bisschen so Brecht oder so, oder so auch so Stanislavski. Und ich, was meinst denn du mit Brecht? Und das wusste schon keiner mehr. Ja, irgendwie so V-Effekt und so. Das heißt, tatsächlich auf der privaten Schauspielschule kann ich sagen, dass ich nach also der Ursprung ist, glaube ich, bei Strasberg unterrichtet wurde. Und der Rest, Schauspielschule, weiß ich nicht nach welcher Methode. Tschechow?
Ja, also ich, mir ist es auch schleierhaft tatsächlich. Ich habe mich ja auch mit so, ist mir vertraut, was du gerade beschreibst, weil ich mich auch nochmal durch einen Workshop, den ich gemacht habe, auch damit jetzt mehr beschäftigt habe und ich auch verblüfft war, wie wenig anwendbare Methode ich gelernt habe in meiner Schauspielschule, die ich auch durch regelmäßiges Anwenden hätte professionalisieren können. Weißt du? Und jetzt war das einfach nur Intuition, mal klappt es besser, mal nicht und man weiß nicht genau, warum das funktioniert hat und warum nicht, weil die Chemie in dem Team gestimmt hat oder halt eben auch nicht. Und das, da hätte ich stärker drauf geeicht werden können. Wend das einfach oft genug an, damit es dir in Fleisch und Blut übergeht und dann wird dir das auch leichter fallen und du kommst irgendwie weiter oder verlässlicher dahin, wo du hin willst. Und das ist auch ein ganz großes Manko, was ich auch an meiner Ausbildung, was ich da beschreiben würde oder auch
wollte. Also wenn man wirklich Schauspielmethoden lernen möchte, dann muss man eigentlich nach der Schauspielschule Workshops besuchen.
Ja, und an privaten Schulen wird ganz oft viel dezidierter eine Methode unterrichtet als an staatlichen, habe ich so das Gefühl. Da ist dann so das Elitäre, viele Dozenten, natürlich dann so Sprechtechniken und so viele Einzelunterrichte, viele Projekte und vielleicht auch ein Studiosystem und so. Aber so richtig, nach welcher Methode man da spielt, weiß man nicht, ne?
Nee, weiß man nicht. Mm-mm. Nee, alle anders. Und alle anders und jeder so ein bisschen irgendwie.
Eher so, dass man, du wurdest ausgesiebt als etwa als ein besonderes Individuum, bei dem man sich vorstellen kann, du bist irgendwie eine interessante Spielerfigur und das machst du jetzt halt einfach. Wir geben dir jetzt Rüstzeug an die Hand, dass du das verschärfen kannst, aber nicht, ist der Gedanke nicht ganz richtig. Also,
ich weiß, was du meinst.
Die individuellen Besonderheiten werden einfach nur hochstilisiert, weil damit unterscheidest du dich von den anderen, aber es wird dir nicht eine grundsätzliche, niedrigschwellige Technik an die Hand gegeben. Wenn ihr das alle könnt, dann seid ihr alle geil. Oder dann seid ihr irgendwie, dann kommt ihr gleich weit oder die einen mal so weit. Es ist dann eher so, du bist, ja, da geht's schon los, dass man Glück haben muss, ob man, ob ein Talent gefördert oder gesehen wird von anderen, aber dass man nicht so
methodisch, du hast es schon gesagt.
Methodisch, ja, bei null anfangen darf mit allen. Ne?
Ja, ja, total. Ja. Ich habe dann im Zuge dieses Berlin-Schauspielstudios, was wir da gemacht haben, haben wir Unterricht genommen bei einem Schauspieler, der mittlerweile verstorben ist, der an der Volksbühne war. Und der war damals auch mit Castorf in Anklam gewesen und so. Und so ein richtiger Ost-Berliner, dünner Volksbühnenschauspieler mit ordentlich Vergangenheit und Drogenkarriere, ich glaube, das darf ich sagen. Der hat uns bei sich zu Hause unterrichtet und hat da uns das Abstrakte, das derbe Spiel beigebracht. Und der hat meine Monologe so mit mir gearbeitet, dass ich dann an eine Schauspielschule kommen konnte.
Mm.
Also er und meine Mentorin, die haben mir beigebracht, wie das Format eines Monologs sein muss, damit man an die Schauspielschule geht.
Mm-hmm.
Damit man da rankommt. Das wusste ich nämlich vorher nicht. Und tatsächlich war meine Schauspiellehrerin so gut, die haben uns so viel diese Methode beigebracht, diese 10 Punkte, wie man eine Rolle erarbeitet, dass ich mich mit ihr verabredet habe, ob wir meine Rolle für die Schauspielschule arbeiten wollen. Ich glaube, es war Marie von Wojciech. Ja. Oder war das Wendler Bergmann aus Frühlingserwachen?
So oder so.
Ja, so oder so. So. Und ich bin in die Session mit ihr gegangen und ich habe ihr das erste Spielangebot gezeigt und sie hat gesagt, daran müssen wir nichts mehr machen, so kannst du vorsprechen gehen. Oh. Das heißt, man konnte wirklich einen Erfolg sehen. Da war ich richtig stolz, Johannes.
Mm.
Das habe ich total vergessen. Das ist cool, dass wir darüber reden. Da war ich richtig tight und da wusste ich, ich hatte den Dreh raus. Und zwar auch nach einer Methode und nicht mit diesem, wie du das eben beschrieben hast, eine Inspiration, irgendwas. Was muss ich aus mir herauskneten, dass was gesehen werden soll, von dem ich nicht weiß, ob es was wert ist. Und dann bin ich mit den Monologen meiner Dozentin oder meiner Mentorin und von diesem verrückten Dozenten, bei dem wir von Sarah Kane Phaedras Liebe gemacht haben. Wir haben es in Sarah Kane bei dem im Wohnzimmer gemacht. Also so richtig abgefahrenes,
Sarah
hartes
Sarah Kane im Wohnzimmer.
Oh,
ja, sehr gut.
Ja, ja. Haben wir, sind wir dann, bin ich nochmal nach Leipzig gegangen. Eine Schule, die ich nicht auf dem Schirm hatte, weil mir die Stadt und so auch nichts gesagt hat und mir auch nie jemand von Leipzig erzählte. Und in Leipzig habe ich es geschafft, die erste Runde zu schaffen, in die zweite Runde zu kommen und dann in der dritten Runde nach dem Vorsprechen sind wir alle versammelt gewesen. Du merkst schon, du schnupperst schon die Ziel, also du bist auf der Zielgeraden und du schnupperst schon das Zielband, so den Pokal. Mm. Und man wusste, jetzt ist es eher wie Glück oder so. Und dann haben die vorgelesen, wer genommen wurde. Wir vergeben 12 Plätze an Männer, 6 an Frauen. Und wir lesen auch die Nachrückerplätze vor. Und dann sind alle Plätze vorgelesen worden, alle Namen, alle Frauen, Platz 6 vergeben. Und dann kam mein Name, Nachrückerplatz 1. Oh, da wusste ich gar nicht, wie ich mich fühlen sollte.
Wie soll man sich denn da fühlen?
Boah, ich war so plötzlich so müde und so auf einer, ich war so genullt. Ich war so eine Null. Ich hatte es geschafft, aber nicht geschafft. Aber war von den Nachrückern die Beste, quasi. Ja. Das war so crazy, es war so scheiße. Und die anderen haben sich gefreut, dass sie genommen wurden. Und bei mir war es so ein Unentschieden. Das war ätzend. Und dann hatte mir ein Kommilitone, der genommen wurde, gesagt, ey, weißt du was, Lisa? Ich finde dich so cool. Oh, ich würde so gern mit dir studieren. Komm, wir gehen noch ein Bier trinken. Und dann sind wir in Leipzig in Aldi im Bahnhof und haben uns ein Bier gekauft. Und dann sagt er, hier die eine, die aus der Schweiz, die hat auch schon Platz in der Schweiz an der Schauspielschule. Vielleicht entscheidet die sich ja, dahin zu gehen. Und dann kannst du nachrücken. Boah, ey, das wär's ja. Das wagt man ja gar nicht zu träumen, dass ich dieses Glück bekomme. Und einen Tag im Sommer, mein verliebter, frischer Freund, den ich damals ganz frisch hatte, in den ich unsterblich verliebt war und er auch in mich, der hat in London gelebt, wir hatten eine Fernbeziehung, das heißt, jedes Treffen war nochmal extra viel Gold wert. Es war im Sommer, in meiner Altbauwohnung in Berlin waren die Flügeltüren auf, es war milde Luft, er hatte einen Champagner mitgebracht, weil wir uns sehen. Wir hatten waren gerade im Bett miteinander gewesen und es hat quasi das Telefon geklingelt und ich konnte dann natürlich nicht dran gehen. Und dann stehe ich so nackt in meiner Berliner Wohnung und höre die Mailbox ab und eine Frau sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, Aufnahmeverfahren, Leipzig. Eignungsprüfung. Und ich konnte das gar nicht, ich konnte diese Sprache nicht verstehen, denn es war eine Hochschulsprache, die mir gar nichts gesagt hat. Ich wusste nicht, habe ich das jetzt bestanden, habe ich das bestanden? Habe ich die, ich glaube, ich habe die angerufen und dann hat die gesagt, ja, du bist nachgerückt, du kannst Schauspiel studieren in Leipzig. Johannes, das war die Erlösung, an eine staatliche zu kommen. nicht mehr Geld bezahlen zu müssen für Unterrichte, nicht mehr diese Selbstorganisierung mit den ganzen Mühen, die das hat, aufrechterhalten. Stolz wie Oscar. Und just an dem Abend hatte ich eine kleine Party organisiert in der Ankerklause. Einfach so, weil ich so einen Salon etabliert hatte mit Lass mal treffen und oder da wollte, dass das so ein Salon wird. Und dann waren wir in der Ankerklause und dann haben wir da zufälligerweise erstmal richtig gefeiert, ey. Und dieses Gefühl, Johannes, dieses Erkanntwerden, dieses, es kommt. Kennst du diese Kirmesgreifer? Das sind so, da sind so Kuscheltiere drin und es kommt diese spitze Zange und zipfelt so einen kleinen Hasen am Öhrchen und zieht den raus und dann lässt er, glaube ich, diesen Hasen in so ein Loch fallen, damit er aus dem Automaten rauskommt. So.
Das ist eine interessante Beschreibung, weil man davon immer davon ausgeht, man macht es eigentlich, weil man weiß, man wird nichts bekommen. Aber who knows, ja. Oh. Sehr schön beschrieben, das ist wirklich gut, boah. Naja. Die nächste Folge kann ich ja meinen Moment beschreiben.
Nein, du sollst es jetzt beschreiben. Wir müssen ja unsere Folge, wir schaffen das bestimmt nicht mehr jetzt heute noch weiter ins Grundlagenseminar einzutauchen.
Ach so, stimmt. Entschließen wir die Folge mit meiner Beschreibung ab. Das ist doch ganz gut.
Bitte.
Die ist gar nicht so, hast du die Latte ziemlich hoch gehangen. Aber ich versuch mal. Also,
bitte versuch.
Ich habe ja am Mozarteum in Salzburg studiert und Salzburg war meine erste Schule, an der ich tatsächlich mal die erste Runde überstanden habe. In Hannover gibt es ja gefühlt 12 Zwischenrunden. Da habe ich mal die erste von 12 Zwischenrunden geschafft, aber dann bin ich da gleich auch wieder rausgeflogen. An der UdK wurde mir ganz, ganz nahegelegt vor Salzburg, don't fucking do it. Und auch mit so einer...
Ja, UdK war auch bei mir nicht so schön, aber ich war auch scheiße, ja.
Mhm. Ich fand mich gut, ich hatte schon angefangen, so Selbstvertrauen zu entwickeln, weil ich auf einmal auch mein Vorsprechteam zusammen hatte, einen lustigen, selbstgeschriebenen Text und so per Günd und so, ich hatte mich da wohl gefühlt. Und da hat dann der Professor gesagt, gehen Sie mal an ein gängiges Stadttheater hier in Berlin, setzen Sie sich dann mal in den Zuschauerraum, gucken Sie sich bitte mal die Leute an, die da oben stehen und dann gehen Sie nach Hause, haben Sie einen bequemen Sessel? Ja gut, Sie haben einen bequemen Sessel und dann denken Sie nach, machen Sie sich mal ein Getränk auf und denken ganz ruhig darüber nach, haben Sie Lust, die Entfernung, die momentan zwischen Ihnen und der Person auf der Bühne besteht, mit der Anstrengung, die es benötigte, haben Sie Lust, diese zu überwinden? Denken Sie da gut drüber nach. Sie haben meiner Meinung nach ganz wenig Veranlagung für diesen Beruf und überlegen Sie sich, ob Sie das wollen.
Oh. Und wie bist du damit umgegangen?
Ja, mit so einer gewissen Arroganz, aber es hat mich schon getroffen, tatsächlich sehr, sehr getroffen. Zum Glück war ich in Salzburg schon in der zweiten Runde und das ist so eine schlechte Erfahrung.
Du konntest das einordnen.
So wie Sinuskurven, so genau. Die konnten, die Wellenberge konnten sich so auslöschen, die gegenüberliegenden. Aber es war krass, weil das ist auch, der Mann heißt Hermann Schmidt-Rahmer und ist ein sehr bekannter, ein sehr beliebter und cooler, sehr beliebter Regisseur und ein, glaube ich, auch der UdK, der coolste Dozent oder alle fand, oder die ich kannte, haben gerne mit ihm gearbeitet, die ich von der UdK kannte. Und vielleicht gibt es ja nochmal einen Wiedersehen irgendwann in einem professionellen Arbeitskontext.
Oh, krass.
Und dann bin ich in Salzburg und dann war auch gar nichts mehr. Ich glaube, dann habe ich auch so schön so Prüfungstermine verbaselt und so und irgendwie war nur noch Salzburg da. Und es war eh krass, Salzburg, das war schon ein langer Weg immer nach Österreich runter und ein Hoch auf Lidl-Tickets. Ohne Lidl-Tickets hätte ich die Vorsprechzeit nicht überstanden. Ich bin aber auch in Berlin gewohnt in der Zeit mit dem Fahrrad über irgendwie, ich weiß gar nicht, wo man, gab es da schon eBay Kleinanzeigen, ich weiß gar nicht, irgendwo bei Leuten Lidl-Tickets kaufen, die halt dann verkauft haben, weil die zu viele hatten.
Das war der
Modus, um halt überhaupt, ich hatte so krass keine Kohle, ich war so abgebrannt und habe im Hotel gearbeitet als Bellboy am Potsdamer Platz. Also ich war so richtig bottom ground, keine Kohle, viel arbeiten und nur noch eine Schule für das Jahr.
Was ist ein Bellboy?
Bellboy ist jemand, der dich fragt, ob er dein Gepäck tragen kann.
Ah, okay.
So, aber ohne die Frage fragen alle mit der Mütze, nein, ohne die Mütze. War nicht mit diesem schönen Hut.
Ich habe mir dich auch sofort in so einem richtig geilen Anzug vorgestellt.
Mit dem
in so einem
guten Kostüm. Schönen Livree und so. Nein, es war. Ich sah schrecklich aus, weil man sich auch jeden Tag frisch rasieren musste und dann darauf haben die echt geachtet. Und dann musste ich jeden Tag über meine Rasurpickel immer wieder drüber rasieren und ich sah fürchterlich aus.
Ich finde auch, frisch rasiert steht keinem Mann, also fast keinem.
Und ich hatte dazu noch so richtig geilen Ausschlag. Also wie gesagt, ich war nicht in der besten Situation. Ich hatte keine Kohle und ich hatte nur noch die eine Schule. Und dann war der Druck natürlich irre groß, dass man da hin und dann... Lief es aber, irgendwie habe ich gemerkt, dass ich nicht Fans, aber es gab irgendwie ein Interesse, hatte sich schon so rausentwickelt. Auch gerade mein späterer Mentor hat das in so ein, zwei Runden oder wenn man so die Abschlusskritik bekommen hat, dass man halt einmal weiter ist, schon gesagt, wie erfreulich das ist, dass ich hier vorspreche und so. Also es wurde mir schon so schmackhaft gemacht, dass ich irgendwie anscheinend gute Chancen hatte und wollte das natürlich ausnutzen und war so irre motiviert. Und dann gab es die große Improvisationsrunde und das war irre. Da musste man dann mit irgendeinem improvisieren. Jeder hat ein Geheimnis gesagt bekommen und dann musstest du halt so open-end improvisieren mit dieser fremden Person, der auch ein Vorsprecherling. Und das war ein Freak. Ich hatte einen richtigen Freak. Das war so ein durchgeknallter Hobbyzauberer, der schon berühmt war an anderen Schauspielschulen, dass der es immer wieder versucht und dass er gar nicht geht. Irgendwie kam der in Salzburg, war das erste Mal. Die Leute dachten, ey, interessanter Typ, kam dann in die späteren Runden, um dann zu sehen, dass der Typ halt irgendwie ein Problem hat. Und den habe ich abbekommen und dachte halt, ist die Improvisation, ich habe kein einziges Wort gesagt, weil der hat so durchgestartet, hat irgendwie sich so verrückte Sachen ausgedacht und ich dachte, und das war aber ist so eher schief gegangen. Und ich dachte, jetzt bin ich raus. Bin wirklich raus. Und das kann man nur verkackt, denn ich habe gar nichts gesagt. Mir wurde es aber zum Vorteil ausgelegt, dann später, als ich dann in die Endrunde kam, dass ich bescheiden da saß, nichts gesagt habe und den Kollegen habe machen lassen und nicht darum gekämpft habe, jetzt vorzukommen. Und ich dachte nur, und ich saß da auf dem Stuhl, scheiße, das war's. Das war's. Wann hört die Improvisation auf? Kann mal jemand bitte sagen? Und das reicht, weil ich halte es nicht mehr aus. Ich halte den Moment nicht mehr aus, von dem ich glaubte, hier hört es jetzt auf. Ne?
Oh Gott. Und,
ja, und dann kam er in die Endrunde und dann hieß es aber bei uns, wir rufen euch an, tatsächlich. Wir rufen euch an und du bist weiter. Aber du bist im Sack, also du bist nicht im Sack, du bist im Gefäß, im Krug. Ich weiß nicht, wie die das da genannt haben. Es kam dann so von 10, glaube ich, so 20 Leuten wurde gesagt, ihr seid cool. Ihr könntet das werden, aber wir rufen euch in 2 Wochen an. Das war so die Ansage und dann ist man eigentlich auch gewonnen, wieder zurückgefahren und musste jetzt 2 Wochen lang auf diesen vermaledeiten Anruf warten.
Oh,
auf die 0043-Vorwahl, die sich irgendwann mal auf sein deutsches Handy dann wagt, das halt aus Österreich angerufen wird. So, wann kommt die 0043?
Das kann ich mir so vorstellen, dass man dann so geil auf diese Zahlenkombination dann auf dem Handy ist. Das kenne ich, ja.
Ja, also... Weil es war jetzt gar nicht so ein schöner...
ich dachte, wie oft, wenn 030 bei mir anruft, dann war das eine Zeit lang O2. Aber ich dachte immer, das könnte doch vielleicht eine Casterin sein. Weil in Berlin sind die doch alle.
Ja, stimmt. Man guckt dann, aber die Vorwahl ist immer geil. Ja, ist ganz schlimm.
Ja, Entschuldigung, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, ich muss,
das so ein losiger Moment ist, der gut in diesem Podcast
passt. Ich muss auch jetzt mal zum Punkt kommen. Also, ich war dann in Berlin mit guten Freunden, wir haben gefrühstückt. Und dann kam der Anruf und von dem zukünftigen Mentor, Johannes, wir möchten dir gerne sagen, also es freut mich dir zu sagen, dass wir sehr gerne mit dir arbeiten wollen.
Oh Gott.
Das war auch so, es war so irre, ich habe dann auch so geschrien vor Glück und konnte das tatsächlich gar nicht, ich kann es gar nicht mehr so plastisch beschreiben, die Emotionen sind nicht mehr so ganz da. weil die ganze Ausbildung ja noch kam. Ne?
Und oh Gott, dann ging es ja erst richtig, Von nun an ging es bergab.
Aber es war toll, dieses Gefühl, endlich bewegt sich etwas, endlich gibt es eine Fügung, eine unglaublich beschissene Phase der Ratlosigkeit, der gefühlten Zukunftslosigkeit, der Zeit seine Eltern zu beschwichtigen, die das wahnsinnig fanden, dass ich Schauspieler werden möchte. Die haben mich wirklich, glaube ich, für geisteskrank gehalten. Denen zu sagen, es hat geklappt und so. Da hat selbst meine Mutter auch vor Glück geweint und selbst mein konservativer Vater hatte auch dann Worte des Respekts dafür und so. Mhm. Das ist scheinbar so einen bescheuerten Weg zu gehen, der irgendwie keinen sichtbaren Erfolg verspricht oder möglichen Erfolg verspricht, aber scheinbar gehst du da durch. Weil die haben so dieses elitäre Auswahlsystem und so, das haben die schon verstanden. Ne? Da bewerben sich ganz viele, es bekommen ganz wenige und deswegen war das für die auch so klar wirst du da nicht genommen. Ne? Ist ja klar, dass du da nicht genommen werden kannst und so, mach dir nichts draus, überleg dir eher, was du halt danach machst, was du Richtiges machst. Und dann zu sagen, nein, so eine Schauspielschule, die hat mich jetzt genommen, das war für die auch ein großer Moment, glaube ich. Oder habt ihn so auch verbriefen können, weil die auf einmal auch dachten, aha, okay, er hat sich für einen schweren Weg entschieden und geht jetzt den nächsten Schritt. Ne? Das ist, das war total toll. Und das war unglaublich befreiend, sich aus dieser Zwickmühle zu befreien, aus dieser Sackgasse, von der wir auch gesprochen haben. Ne? Das ist, glaube ich, das, was am meisten, am schwersten da war. Also das hat am schönsten auch, sich da zu besaufen danach und rumzulaufen. Ich studiere jetzt Schauspiel. Da ging es auch alles so super schnell. In 2 Wochen musste ich schon in Salzburg wohnen. Wirklich.
Unseriös, ne? Es ging bei mir, glaube ich, auch so schnell. Das war so unseriös schnell, wie man dann umziehen muss.
Mhm.
Oh, Johannes, ich kann das nachvollziehen, was du mit deinen Eltern sagst, weil man hat ja sein ganzes Umfeld auch so panisch gemacht. Und jedes Vorsprechen bedeutete ja auch Anrufe. Ja, hat nicht geklappt.
Mm.
Hey, mach dir nichts draus.
Jedes Mal, ja, genau.
Einmal habe ich in München vorgesprochen und da habe ich mich nicht direkt gemeldet. Und dann hat mein Vater mir eine SMS geschrieben. Damals gab es auch noch kein Smartphone übrigens. Sinngemäß, ich habe nichts von dir gehört. Mach dir nichts. Also der wusste das, weil er nichts von mir gehört hat, dass ich deswegen nicht, also hat mir eine aufbauende Nachricht geschrieben, dass ich weitermachen soll, an mich glauben soll und dass ich mich nicht von dem Niederschlag wieder erholen werde. Kuss, Papa. Und das hat mich sehr berührt damals, dass der wusste, ich schaffe das gerade scheinbar nicht, nochmal anzurufen und zu sagen, es hat nicht geklappt. Weil du verkündest, bist am laufenden Band dabei, negative Botschaften zu verkünden.
So. Ja, ja, das ist total.
Und alle zittern ja mit, weil sie dich so lieb haben und auch wollen, dass du erlöst wirst.
Ja, die wollen ja auch erlöst werden. Die möchten auch nicht sehen, dass du den Traum aufgibst und so. Jeder ist ja einfach dann total froh, ach, zum Glück. Zum Glück hat diese Zeit ein Ende, die sich ja tatsächlich Leute haben es ja auch dann nicht loslassen können. Es gibt ja Menschen, die haben ja 20, 30, ich habe Leute kennengelernt, die haben 40 Mal vorgesprochen. Ne? 40 wow. Mal. Immer wieder da rein. Das ist ja irgendwann ja kein Hobby mehr. Das sind ja auch zigtausende Euros und so. Das ist dann...
Es ist richtig teuer.
Es ist schon eine eigene Ausbildung dann. Da kommen die, sind die mitunter auch dann an der Uni und sind eigentlich schon fertig ausgebildet. Du hast ja jedes Buch verschlungen, du hast jede...
101 Monologe.
Ja, genau, vor- und zurückgespielt, dich auf waghalsige, aus Filmen, Rollen rausgeschrieben. Du hast ja, bist ja die ganze Zeit am Lesen und am Arbeiten und so. Und wenn du 40 Mal vorsprichst über 2-3 Jahre, hast du ja eigentlich schon fast fertig studiert. Da kann man
ja, deswegen meine ich ja 101 Monologe, dieses Buch. Das reicht, genau. Das dreimal aufzuschlagen, da findet man schon was.
Ja.
Oh, Johannes, ich bin ganz, diese Erzählung auch von dir, oder auch meine Erinnerung jetzt daran, dass das macht nicht nichts mit mir.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch diese, ja, diese Erlösung. Das ist schon irre. Da können wir auch, ja, das ist ein interessantes Ding, wie sehr sich auch das fortführt oder was das auch mit der charakterlichen Kondition der Schauspielenden macht. Ne? Diese Suche nach, ich muss es doch jetzt einfach schaffen, dass da diese Gruppe X von Leuten, die mir etwas geben können, wonach ich so sehne, mich aus meiner inneren Sackgasse zu befreien, dass die mir diese Erlösung verkaufen, was das mit der Kondition macht, also mit der geistigen Kondition und wie die sich dann fortführt, auch im Beruf später und warum Schauspieler irgendwie auch so Schauspieler sind.
Bescheuert sind, wie sie sind. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir wünschen euch
toi, toi, toi.
Wofür es sich zu losen lohnt.
Und Lisa, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
Es hat sich für mich gelohnt zu losen, weil ich gesehen habe, dass ich ein Stehaufmännchen bin, das sich nicht beirren lässt, wenn äußere Widerstände einem weismachen wollen, man könne, dürfe oder solle etwas nicht. Sondern man kann sich alles selbst organisieren und dahin führen, wo man hin möchte. Oder fast alles?
Fast alles. Ich glaube aber fast alles ist schon sehr viel. Für mich hat es sich gelohnt zu losen. Jetzt auch mal wieder eine, die Professionalität über diesen Beruf nachzudenken, und die Berufung hat mich emotional auch sehr erkalten lassen. Und sich jetzt an die wahrscheinlich emotionalsten Orte und Begebenheiten zurückzuerinnern und da gemeinsam drüber zu sprechen, das lockert mich irgendwie gerade so auf oder ermutigt mich auch wieder mehr zu träumen oder mehr zu wollen von sich und vielleicht von dem Beruf. Ich weiß nicht, das muss aber nicht stimmen, aber es könnte sein. Es macht mir auf jeden Fall gerade große Freude, diese großen Anstrengungen zu betrachten, die man auf sich genommen hat, um dahin zu kommen, wo man gerade steht, und das vielleicht wieder stärker zu respektieren.
Schön. Na, vielleicht wird es ja doch nicht eine Doppelfolge, sondern ein Trippel.
Ja.
Tschüss.
Wofür es sich zu losen lohnt. Wofür es sich zu losen lohnt. Wie heißt der Podcast? Wofür es sich zu losen lohnt. So heißt der Podcast. Wofür es sich zu losen lohnt. 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 Da da da. Wofür es sich zu losen lohnt. Wofür es sich zu losen lohnt.